Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast rund um Themen der digitalen Transformation. Mein Name ist Carsten Knese, ich arbeite bei MGM im Marketing und spreche heute mit meinen KollegInnen Anne Bernemann und Christian von Hammerstein, sowie unserem Gast Dirk Wohlenweber von der Lothar-Gruppe. Lothar ist ein mittelständisches Unternehmen aus Hamburg und der Fokus liegt auf dem Betrieb von Tankstellen, dem Energiehandel und Immobilien. Und seit einiger Zeit entwickelt das Unternehmen synthetische Kraftstoffe und E-Fuels, baut neue Bereiche für die Energiewende auf und steht in dem Zusammenhang vor verschiedenen Herausforderungen und Wachstumschancen, die von den MGM Consulting Partners begleitet werden dürfen. Darüber werden wir gleich sprechen. Und bevor wir richtig einsteigen, stellt euch doch bitte kurz vor. Und Dirk, wir lassen dir als unserem Gast natürlich gerne den Vortritt.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich, Carsten, und auch an euch, dass ich heute mit dabei sein darf. Mein Name ist Dirk Wohlenweber, bin bei mir im Bereich fürs Marketing zuständig und seit 1.4. auch im Future Fuels Bereich zuständig. Das hat damit zu tun, dass wir einen neuen Bereich geschaffen haben, weil wir uns einfach in diesem Segment neu aufgestellt haben und im Handel das nicht mehr abdecken konnten. Und somit haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen neuen Bereich, der sich komplett damit dementsprechend beschäftigt. Und ich habe es Vergnügen, diesen Bereich ab 1.4. komplett neu aufzubauen und auch zu leiten. Und von daher freue ich mich riesig, auch ein paar Schnittpunkte mit Anne zu haben. Und ich werde darüber auf jeden Fall erzählen im Laufe des Podcasts.
Bin schon gespannt. Danke dir. Anne.
Ich bin Anne Bernemann, ich bin Junior Consultant bei MGM Consulting Partners und begleite die Lothar-Gruppe bei einigen Projekten gerade im Projektmanagement und Change Management und freue mich auf den Austausch heute.
Danke dir. Christian, mach dir den Abschluss der Runde.
Gerne. Christian von Hammerstein, bin seit 8 Jahren bei den MGM Consulting Partners und berate seitdem Unternehmen in der Energiewirtschaft zu verschiedenen Themen, viel Prozessmanagement, viel Innovationsmanagement. Und seit 1,5 Jahren etwa habe ich ein Projekt gemacht im Bereich E-Fuels und freue mich auf einen spannenden Austausch.
Danke dir. Noch ein Hinweis vorab. Wir werden in diesem Podcast auch, also natürlich über neue Technologien sprechen und dabei auch den Begriff Technologieoffenheit verwenden. Uns ist bewusst, dass der Begriff politisch gefärbt ist, in der öffentlichen Diskussion nicht immer positiv besetzt. Also bei Lothar und auch hier im Podcast werden wir den Begriff aber im eigentlichen Wortsinne und gänzlich unpolitisch verwenden. Das heißt, wir sind offen für Technologien, wenn sie ökologisch und ökonomisch sinnvoll und sozial verträglich sind. Das nur als kleine Disclaimer vorab. So, aber genug der Vorrede, lasst uns einsteigen. Dirk, du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Fass doch bitte nochmal kurz zusammen, was die Lothar-Gruppe tut, wo das Unternehmen so herkommt und wo ihr hin wollt.
Ja, sehr, sehr gerne. Die Lothar-Gruppe an sich ist ein Energiehandelsunternehmen. Wir sind fast 100 Jahre alt, haben ganz klassisch mit Kohle angefangen, haben hier in Hornhamm von null angefangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir auf den Hof bei uns, wo wir direkt vor Ort sind, mit einer kleinen Villa angefangen und das dann immer weiter ausgebaut. Sind dann irgendwann von Kohle in den Flüssigkeitsbereich getätigt, sprich ins Benzingeschäft. Sind dann weitergegangen auch in den Heizölgeschäft, also sprich Energiewandel immer auch weiter ausgebaut. Kohle wurde dann zum Glück immer weniger und haben dann uns auch weiterentwickelt. Wir haben dann viele Tankstellen dazu gekauft und haben auch viele Immobilien. Und sind dann immer leise und leise weitergewachsen. Das war auch das Ziel zur damaligen Zeit so. Wir haben dann noch eine Gesellschaft in Lüneburg gegründet, die LTG, dann auch noch in Lübeck, die Nordöl. Und so waren wir nachher 3 Unternehmen. Und im Zuge der ganzen Neuausrichtung, die es weltweit gab und auch in Deutschland, mussten wir auch dementsprechend auch uns anpassen. Wir waren eigentlich im klassischen Sinn immer nicht der First Mover, auch nicht der Second Follower. Wir waren eigentlich erst der 7. oder 8., der sich an irgendwas beteiligt haben, wenn alle anderen die ersten Fehler, die Kinderkrankheiten ausgemerzt haben, wenn Sachen etabliert waren, dann haben wir uns eigentlich erst der Sache angepasst. Und die Zeit steht nicht still, so mussten wir auch uns irgendwann ändern. 2019, 2020 war es dann genau dann für uns auch irgendwann die Zeit so, und auch uns zu hinterfragen, ist das, was wir machen, eigentlich immer noch aktuell? Sind wir für die Zukunft aufgestellt? Und haben dann angefangen, einen Mindchange anzustarten, damals mit dem Goldenen Hirschen, wo wir gesagt haben, ich glaube, wir sind nicht mehr auf den richtigen Weg und haben dann alte Strukturen aufgebrochen und haben dann uns komplett in Frage gestellt. Ist es zeitgemäß und überleben wir vor allen Dingen, wenn wir immer erst der 7. oder 8. sind? Und In dem Sinne haben wir nachher uns selber hinterfragt. Wir haben uns auch hinterfragt, wie sehen unsere Kunden uns, und waren halt sehr, sehr überrascht und haben dann EFI aufgesetzt. EFI heißt einladend, fair und innovativ. So möchten wir intern sein, so möchten wir extern sein, so möchten wir mit Partnern umgehen, Kunden umgehen, aber auch mit unseren Lieferanten. Und dies beinhaltete, dass wir dann auch unsere Markenbranding umstrukturieren mussten. Wir haben dann dementsprechend uns dafür Nordöl stark gemacht, für unsere Marke Nordöl, haben uns diesbezüglich weiterentwickelt, sind dann in den Bereich synthetische Kraftstoffe eingestiegen und haben uns immer weiterentwickelt. Und dann auch vor allen Dingen, weil unsere Partner, unsere großen Shell und Total, eigentlich dann auch eher in eine andere Richtung gedriftet sind, in zum Thema A-Only-Focus, also BEVs, und auch dementsprechend auch immer mehr in diesem Bereich getätigt worden sind, fühlten wir uns gezwungen, durch die äußeren Gravitationskräfte an uns selbst erstmal dann dementsprechend aufzustellen und sagen, okay, wir können uns nicht mehr davon abhängig machen, was ein Shell oder ein Aral oder eine Total alles macht. Wir müssen uns selber verändern und haben dann dementsprechend angefangen, unser Schicksal selbst in die Hände zu nehmen und haben 2021 dann mit synthetischen Kraftstoffen angefangen. Damals mit Diesel, also sprich GTL, und dann im Laufe der Zeit auch mit Benzin. Es wuchs halt immer mehr aus dem Handelsbereich heraus, weil das der Bereich war, der am flexibelsten war. Und haben dann angefangen, auch mit Solar erste Ideen zu machen. Das war dann für die Geschäftsführung so groß, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht ist es für den Handel doch zu groß, wenn sie Heizöl verkaufen sollen, wenn sie auch noch synthetische Kraftstoffe machen wollen, sondern wenn sie jetzt auch noch Photovoltaik dementsprechend ausbauen wollen. Also haben wir uns dann dafür entschieden, den Bereich auszugliedern. Die Idee war dann auch aus dem Handel gekommen, kommt, wir könnten eigentlich auch uns mit anderen zusammentun, die entsprechend Haustechnik machen und da dann die BV einsetzen. Das fand die Geschäftsführung ebenfalls gut, hat gesagt, aber auch zu groß, wenn man es den Handel übergibt, und haben dann diesbezüglich auch noch den Haustechnikbereich getätigt, sodass wir nach und nach aus dem Verständnis heraus, wir sind unser eigenes Glückes Schmied, immer mehr gewachsen sind. Das heißt, wir haben Bereiche dazugepackt, die eigentlich nicht in unserer Komfortzone sind. Unsere Komfortzone waren Tankstelle und nochmal Tankstelle. Und ja, und irgendwie, weil bei den großen Tankstellen nicht mehr angesagt war, mussten wir unsere Komfortzone dementsprechend verlassen. Und ihr wisst es ja selber, glaube ich, mit am besten, das gehört zu euren Kernaufgaben, Unternehmen zu beraten, die aus ihrer Komfortzone entweder gedrängt werden müssen durch einen externen Berater wie euch oder die begleitet werden, weil sie selber erkannt haben, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, durch Berater wie. Und genau in diesem Prozess befinden wir uns. Wir befinden uns in einem Change-Prozess, der viele Dinge beinhaltet, auch die Zusammenführung verschiedener Stationen und auch Anlagen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben den Brand Nordöl zwar gemeinsam gelebt, aber wir haben noch unterschiedliche Rechtsformen gehabt. Das heißt, wir haben immer noch Nordöl-Lübeck von den Rest von Hamburg getrennt gehabt. Und eigentlich war der Schritt, auch wenn es schmerzhaft ist, genau richtig, dann unsere Tochter nachher in die Mutter aufzunehmen. Und wir sind froh, dass genau dieser Change-Prozess von euch begleitet wird. Das einmal im Groben und Ganzen zusammengeführt. Wer sind wir? Wo kommen wir eigentlich her? Wie begleitet ihr uns? Und wie gehen wir vor allen Dingen mit den Wachstums- und Change-Schmerzen eigentlich um? Und was haben synthetische Kraftstoffe einen Anteil eigentlich? Wie ihr seht, sind die eigentlich der Impulsgeber gewesen, um letztendlich bei uns im Hause den Weg zur Veränderung anzustreben und zu wachsen und sich den neuen Situationen anzupassen.
Danke für den Überblick. Das klingt total spannend. Das ist unheimlich viel im Umbruch. Es passiert sehr viel. Du hast ganz viel angesprochen. Anne, wie nimmst du das da aus deiner Perspektive Beraterin, dieses Unternehmen zu begleiten, das von sich aus den Schritt aus der Komfortzone schon gemacht hat und im Umbruch ist?
Also aus Beratungsperspektive ist das erstmal eine super Ausgangssituation, weil man sozusagen nicht als böser Wicht ins Unternehmen kommt und den Mitarbeitenden erzählen muss, dass jetzt ein neuer Umbruch passiert. Und ja, sozusagen dieser Change-Aspekt aus einer Change-Management-Perspektive sehr, sehr groß wird, sondern die Mitarbeitenden sehen die Vorteile durch die Veränderungen, sie tragen das aktiv mit. Natürlich entstehen dadurch einfach auch viel Arbeitsaufwände und Anstrengungen, aber im Großen und Ganzen wirklich aus Beratungsperspektive ein sehr, sehr schöner Ausgangspunkt und eine sehr große Offenheit, die bei Lothar ist auf Mitarbeitendenseite und wirklich außerordentlich im Vergleich zu anderen Unternehmen.
Schön, das klingt gut. Christian, du hast in verschiedenen Projekten in der Energiewirtschaft schon viel Erfahrung gesammelt. Wie nimmst du das wahr? Wie wohl fühlen sich die Unternehmen dabei, die Komfortzone zu verlassen? Dirk, du hast vorhin von so externen Gravitationskräften gesprochen. Das ist ja nicht unbedingt alles freiwillig, was da passiert. Aber wie ist das so im Branchenüberblick?
Naja, also die Energiewirtschaft insgesamt hat sich ja sehr, sehr lange in ihrer Komfortzone bewegt. Bis zur Liberalisierung vor jetzt knapp 30 Jahren waren die ja ganz fest in ihrer Komfortzone verankert. Das hat sich jetzt so ein bisschen aufgebrochen in den letzten Jahren und will mal sagen, bewegt sich immer weiter. Jetzt mit den Krisen, die in den letzten Jahren dazukommen, das glaube ich, also erst einen kleinen Rückschritt gegeben, jetzt aber nochmal deutlich für Fortschritt gesorgt. Aber es ist natürlich immer schwierig, bei Innovationen vor allen Dingen auch Neues mit Alten irgendwie unter einen Hut zu kriegen, wenn man auf der einen Seite innovative neue Produkte hat, das eigentlich neue Strukturen verlangt, aber auf der anderen Seite immer noch das alte Geschäft hat, was ja auch noch gut läuft und wichtig ist fürs Unternehmen, das unter einen Hut zu kriegen. Da würde mich auch interessieren, wie läuft das bei euch? Funktioniert das ganz gut mit neuen und alten Strukturen? Laufen die parallel? Sind die alten, sagen wir mal, Tankstellen, Heizölstrukturen, werden die auch schon, sagen wir mal, innoviert, um da einen Link hinzukriegen zu den neuen Strukturen oder läuft das bisher noch parallel?
Ja, es ist genau eines von diesen Wachstums- oder Change-Schmerzen, die du genau ansprichst. Ich hatte das Glück, ich komme aus einer komplett anderen Branche und die sehr, sehr innovationsgetrieben war und offen war. Und wenn du denn in einen klassischen Mittelstand reinkommst, der auch, wie du sagst, sich in einer Wohlfühlzone und Blase befindet, sind Veränderungen echt schwierig und sind Veränderungen ganz klassisch in mehreren Bereichen. Es gibt einmal die technologische Innovation, die wir dementsprechend anstreben, und es gibt den Mindshift, den wir anpassen müssen. Beides hat zu vielen Schmerzen geführt intern. Das heißt, auch Leute mussten sich weg von ihrem klassischen, ich schreibe etwas in ein Buch, ich nutze Excel oder ich gehe sogar eventuell in die Cloud. Das sind Sachen, die in den letzten 5 Jahren wirklich kamen. Also wir reden wirklich 2019, als ich anfange, waren tatsächlich noch Auftragsbücher. Also wo wirklich Aufträge oder Sachen noch ins Buch geschrieben worden sind. Und auch da war schon der Wunsch, komm, lass uns in die Cloud gehen. Und ging gar nicht, weil so Cloud war, wie sagt man immer schön, des Satans Brut für alle ITler. Und ich freue mich umso mehr, dass wir in diesem Bereich immer offener sind. Aber damit fing es an, genauso wie es dann damit anfing. Wir wollen keine Silos mehr. Wir wollen miteinander denken und das aufbrechen. Wir wollen Transparenz. Transparenz ist für jeden dann immer schwierig, wenn er sie gar nicht kennt. Wenn vorher noch immer war, das ist mein Tanzbereich, meine Sachen. Ich sehe mich mit meinem Know-how als dasjenige, was ich bin eigentlich, und Angst, Know-how zu teilen, weil man eventuell ersetzt werden könnte oder sowas. Ganz klassisch. Und das waren genau diese Sachen, mit denen wir zu tun hatten und die damit Schwierigkeiten hatten. Und ich bin immer wieder überrascht, wie klassisch doch man Dinge vorfindet. Die kennt es viel besser als ich, wenn man Unternehmensberater ist und in ein Unternehmen kommt. Man hat immer ein Drittel Verweigerer, sagt man, ein Drittel, denen es egal ist, ein Drittel, die Bock haben mitzumachen. Und das sind so Plattitüden, tatsächlich, die man immer sagt, wie kann das angehen, dass sowas immer stimmt? Aber es stimmt auch bei uns, genau so. Und ich freue mich umso mehr, dass wir mit viel Engagement immer mehr aufgebrochen haben und auch junge Leute dazu begeistert haben, sich bei uns anzustellen. Anne kriegt das mit, wir sind immer jünger geworden. Wir haben durch diesen Shift auch junge Leute begeistern können. Und obwohl wir ein altes, angestaubtes Produkt halt haben mit Kraftstoff, Benzin, haben wir es aber so weit aufgebrochen, dass wir auch interessant sind für junge Leute. Und das tat in vielen Bereichen sehr weh. Einige konnten mitgehen, andere versuchen noch mitzugehen. Und ich freue mich aber, dass die meisten mittlerweile den Weg mitgehen.
Das klingt gut. Du hast schon mal die Partner angesprochen. Welche Rolle haben denn die Partner und auch die MGM Consulting Partners bei dieser Entwicklung, bei dieser Veränderung gespielt? Wo kommen die ins Boot? Wie können vielleicht externe Partner den Schmerz, die Wachstumsschmerzen etwas lindern, die du angesprochen hast?
Genau. Als ich ins Unternehmen kam, mit reichlich Veränderungen aus vielen Bereichen, war es dann immer so, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen uns unbedingt anpassen. Wir müssen was machen. Und eins der ersten Sachen war, der Geschäftsführung klar und deutlich vorzuschlagen, bitte nehmt einen Externen dazu. Egal, was es ist, das sind meine Lehren aus meinem Berufsleben, wo ich gesagt habe, wenn es ein Interner macht, ist es meistens A, der Geschäftsführung oder Abteilungsleitern, ist es nie so, ja, ist auch interner oder ist, ja, hat der vorgeschlagen oder der. Ich werde von vielen Sachen begünstigt, selbst wenn es, sagen wir mal, nicht ausgesprochen wird. Da spielen viele Befindlichkeiten eine Rolle. Das heißt, immer wenn man einen intern dazu befähigt, Change-Prozesse, Veränderungen umzusetzen, so sind meine Erfahrungen gewesen, ist das eher vom Nachteil. Somit war eins der allerwichtigsten Sachen, die ich angestoßen habe, uns einen Partner damals heranzuholen, der große Projekte im Mindshift verändern konnte. Damals waren es die Hirschen, oder sind immer noch die Hirschen, die wir dazu geholt haben, wo ich dann jetzt mal gesagt habe, okay, ich hole mir einen Berater da rein, mit dem ich das ausarbeite, wohin ich möchte, lass ihn aber in die Präsentations-, in die Moderationsrolle gehen, damit ich nicht in den Fokus bin, damit ich nicht nervöse bin, damit ich nicht derjenige bin, auf den sich die Sachen konzentrieren, sondern ein objektiver. Und das haben die super gemacht. Also die Hirschen haben die Abteilungsleiter zugeholt, wir haben in Workshops gearbeitet, haben uns auch selber kritisch hintergefragt. Und weil es dementsprechend zu den Externen nie eine Beziehung gab, außer es ist ein Dienstleister, konnte sowas auch einen sehr professionellen Weg umgesetzt werden. Und das war hier genau der Fall, als wir es intern mit der Geschäftsführung besprochen haben, wie gehen wir diesen harten Cut an, wie führen wir die Unternehmen zusammen. War meine erste Forderung auch wirklich, dass wir das umsetzen, auch gerade mit dem ERP-System, weil das ist eins der wichtigsten Sachen. Wir brauchen da jemanden, der unabhängig davon, wie er zur IT steht, wie er zum Einkauf steht, wie er zur Disposition, zum Marketing steht. Wir brauchen jemanden, dem die Beziehung egal ist, sondern nur, dass ein ERP-System so gut wie möglich eingeführt wird. Und daher war meine Forderung an die Geschäftsführung, lasst wieder ein unabhängiges Unternehmen geben, das genau diese Moderationsrolle übernimmt. Das den einzigen Fokus, den dieses Unternehmen hat, ist, erfolgreich ein Produkt einzuführen. Und wir haben riesig Glück, dass ihr das seid. Anne macht das großartig in den Termins. Ich kann das nur mitkriegen. Sehr, sehr sachlich, unemotional wird das professionell abgearbeitet. Und das ist genau das eigentlich, was wir brauchen, um halt die ganzen Befindlichkeiten rauszunehmen, die Emotionen rauszunehmen, uns auf die Sache zu konzentrieren.
Vielen Dank fürs Feedback. Schenkt auch wirklich sehr Spaß, mit euch zu arbeiten. Also die Termine sind immer sehr produktiv. Und aus einer Beratersicht kann ich das auch so widerspiegeln, dass es gerade, wenn es um so befindliche Themen geht, es gut ist, jemanden da zu haben, der auch die ganzen Perspektiven einfängt, einmal konsolidiert, aufbricht und dann wirklich einmal sozusagen das ohne Wertung rausfiltert. Was ist eigentlich der Sachinhalt davon? Was wollen wir eigentlich? Und dann letztendlich rausfiltern, dass eigentlich alle das gleiche Ziel haben. Nur die Herangehensweisen eventuell unterschiedlich sind und dann wirklich den besten Weg für alle zu finden. Und freue mich, dass das in der Zusammenarbeit so gut klappt.
Ich bitte Herrn Grafen, also wir bei NGM sagen ja mal, also uns ist immer wichtig, die Themen Business, IT und Organisation zusammenbringen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt mit dem E-Fuels-Thema ein neues Thema, aber auch sonst mal Innovationen, die ihr euch vorgenommen habt, vielleicht, Dirk, kannst du mehr zu Business und Organisation sagen? Anne, vielleicht mehr zu IT und Organisation. Wenn ihr es ranken müsstet, wo sind gerade die größten Herausforderungen? Ist es Business? Ist es das Produkt, was entwickelt werden muss, was sich durchsetzen muss? Ist es mehr die Organisation, die dahinter stehen muss? Oder ist es vielleicht aktuell noch die IT, die sagt, wir brauchen dringend, müssen wir die IT anpassen auf dieses neue Produkt?
Oh, dann finde ich gut, dass wir das aufteilen, Anne. Du hast den schwereren Part. Bei uns sind es ja zwei Dinge. Ich bin ja einmal fürs Marketing und einmal für die synthetischen Kraftstoffe, für die Implementierung zuständig. Beim Marketing ist es ja ganz wichtig, dass die Leute verstehen, und das ist ja mal das Verständnis, ihr wisst es ja bestimmt selber, es ist Marketing ist ähnlich wie ein Nationaltrainer. Also wenn du Marketingleiter bist, ist es ähnlich wie, als wenn du Nationaltrainer bist. Es gibt, der Julian Nagelsmann steht gegenüber, circa, was sind wir jetzt, 65 Millionen Nationaltrainer in Deutschland, die alles besser wissen. Wir sind 150 Mitarbeiter im Unternehmen circa. So ist es bei mir auch. Ich stehe 150 Marketingleitern gegenüber. Jeder weiß, wie Marketing funktioniert. Jeder weiß, wie es besser funktioniert. Und denen stehe ich mich auch gegenüber. Hat angefangen, wie kommuniziert man nach außen, welche Ideen kann man? Und dass Marketing nicht nur bunte Bilder sind, dass es Attitüde heißt, dass es heißt, was sind unsere USP, wie verbinden wir, welche Werte haben wir, wie gehen wir mit vielen Dingen um, vor allen Dingen, wie tragen wir unsere Passion mit nach außen? Wie kriegen wir überhaupt Passion in die Mitarbeiter rein? Weil das ist ganz wichtig zu erkennen, dass wir eine gute Arbeit oder wenn wir eine unsere Arbeit lieben, auch sehr gute Arbeit machen können und eigentlich perfekt darin sind. Wenn wir unsere Arbeit aber nicht lieben und auch nicht lernen, es zu lieben, können wir unsere Arbeit auch nie perfekt machen. Und das ist etwas, was noch in unserer DNA der Deutschen, glaube ich, noch ganz weit weg ist, was meine Schwierigkeiten hier im Hause ist, genau dieses Leben für eine Marke, dieses Leben für ein Branding, dieses Leben für ein Produkt, sich damit zu identifizieren. Das ist eins der größten Schwierigkeiten, die wir hier im Hause haben. Und das ist wirklich, wo wir auch hart arbeiten müssen. Weil nur wenn du dein Produkt liebst, deine Arbeit, kannst du, jetzt komme ich in das Produkt rein, auch Produkte entwickeln. Ich finde den Bereich, für den ich tätig bin, Marketing und Future Fuels, gehe ich mit Liebe und mit Engagement ein. Ich bin begeistert für die Möglichkeiten, die ich habe. Und ich habe zwei kleine Töchter und meine große Tochter ist irgendwann, hat sich mit dem Physiklehrer angelegt zum Thema, was ist besser, Benzin oder elektrische Autos. Und sie hat den erstmal ausgezählt, dass er gar keine Ahnung hat, was eigentlich alles an tollen klassischen Produkten ist im Physikunterricht. Und hat dann auch immer gesagt, das, was sie sagen, stimmt nicht. Es gibt auch synthetische Kraftstoffe. Sie hat dann von E-Fuels geredet, die der Umwelt helfen. Und dann hat der Physiklehrer mich angerufen und hat da mit mir lange diskutiert, weil er es toll fand, dass ich meine Tochter damit beschäftige. Und ich finde es toll, dass ich etwas für meine Tochter tun kann und dass ich sie damit begeistern kann und ihr zeigen kann, dass es mir ihre Zukunft nicht egal ist. Und diese Passion, die ich dann halt lebe, indem ich halt auch viel unterwegs bin, das kriegt sie ja mit, wenn ich dann wieder am Wochenende auf der Rennstrecke bin. Ihr seht es bei mir im Hintergrund gerade, wenn das BMW-Motorräder und ich sehe, ich kann da die Zukunft für den Rennsport klimaneutral machen. Vom Rennsport komme ich dann in die Straße. Ich kann die Straße CO2-neutral machen. Und ich bin froh, dass ich die Chance hatte, ein Produkt zu entwickeln. Im letzten Jahr haben wir es tatsächlich marktreif gemacht. Ein Benzinprodukt, wo jedes Auto, was weltweit fährt, mit 95 Oktan, das ist 95% aller Fahrzeuge, die Benzin fahren, können aktuell klimaneutral, oder sagen wir mal, klimaneutral ist ja immer das falsche Begriff, sagen wir mal CO2-neutral fahren. Und zwar nachgewiesen nach der C14-Methode, indem wir die Isotope nachweisen. Und das Isotop C14 ist ja flüchtig und auch dementsprechend ist ja dann dementsprechend, wenn es durch Radioaktivität oder Alter kaputt geht, kann man erkennen, habe ich ein fossiles Produkt oder ein Renewable-Produkt. Und unser Produkt ist zu 99% nachweislich und durch ein unabhängiges Institut nachgewiesen, ein CO2-neutrales Produkt. Dieses 1% muss ich immer, 0,1 muss ich immer für die NGOs übrig lassen, weil ich eventuell doch irgendwo mal einen Tankwagen vielleicht vergessen habe, mit HVO zu tanken oder das Schiff, das E-Methanol hat, noch mit Schwerbenzin gefahren. Also ich muss immer so eine kleine Lücke noch dafür lassen. Also von daher, und das ist das, was ich dir sage, was wirklich Spaß bringt und wo man Passion hat. Und wir haben uns so drüber gefreut, als wir das geschafft haben und den Spiegel davon überzeugen konnte. Der hat ja auch letztes Jahr im Jahresrückblick darüber berichtet, dass wir als Lothar-Gruppe dementsprechend das erste Produkt zu 99% Renewable in den Markt gebracht haben. Das ist etwas, wo du sagen kannst, ey, was für eine geile Arbeit hat man gerade, wo du ein Produkt auf den Markt bringen kannst, was nachhaltig ist, was für deine Zukunft ist, wo du deine Arbeiten Sinn hat. Umso älter man wird, umso mehr fragt man nach Sinn, nicht mehr nach Geld nur. Und ich kann wirklich sagen, ich sehe in meiner Arbeit total den Sinn, an diesen Produkten zu arbeiten. Jetzt habe ich so viel gesprochen, Anne, jetzt musst du den interessanteren wahrnehmen, die IT.
War super interessant, was du erzählt hast zu den Produkten und da auch euch nochmal Glückwunsch an euch und an eure Arbeit. Sehr, sehr tolle Erfolge. Ich glaube, eine große Herausforderung bei diesen einzelnen Geschäftsbereichen IT-seitig ist, die Daten auswertbar zu machen, die man aus den einzelnen Geschäftsbereichen bekommt. Also gerade für euch aus Marketing-Sicht Richtung CRM und aus Controlling-Sicht Richtung Data Warehouse. Und dass diese einzelnen Daten, die aus den Geschäftsbereichen aus verschiedenen ERP-Systemen kommen, konsolidiert werden, aufbereitet werden und dann für Marketing, Controlling, Buchhaltung, was auch immer, so dargestellt werden können, dass sie einfach ablesbar sind. Und ja, auch da sind wir gerade dran. Aber das ist wirklich eine große Herausforderung aus diesen verschiedenen, also auch wirklich aus sehr verschiedenen Daten an sich, nicht nur Kundendaten, sondern auch wirklich Produktdaten, da eine Einheit zu schaffen, dass es auswertbar ist. Und da sehe ich gerade eine Herausforderung, aber die ist meisterbar.
Christian, ist deine Frage damit beantwortet?
Ja, jetzt fehlt mir nur noch die Organisation. Also wo ist die Herausforderung in der Organisation, um sozusagen diese innovativen Produkte umzusetzen? Oder ist die Organisation schon weit genug zu sagen, da ist gar kein Problem im Moment, die sind da vorne dran und warten nur auf Produkt und IT, dass es richtig losgehen kann?
Oh ja, das ist schwer. Die Organisation, wir sind ja viele Dinge, die wir angestoßen haben und die wir innovativ sind. Die Organisation stellt sich auch gerade in Frage, sind wir so richtig aufgestellt oder nicht? Können wir dementsprechend die nächsten Schritte eingehen oder nicht? Und wie groß können diese Schritte sein? Mit der Auswahl unseres ERP-Systems sind wir einen kleinen Schritt gegangen. Und klar ist es für jeden, der Marketing macht oder sagen wir dann Research Development und sowas, wo ich dann halt auch drinne bin, also in den Future Fuels. Wir würden gerne nochmal auch den nächsten und übernächsten Schritt gehen. Und das ist natürlich dann auch schwierig, weil wir in der DNA nicht so flexibel und nicht so schnell sind. Ich denke mal, das, was wir jetzt in den letzten 5 Jahren gemacht haben und auch in den letzten 2 Jahren, diese Schritte und die Veränderung, das war für 90% unserer Kollegen eigentlich sehr viel, weil das haben wir die letzten 30 Jahre nicht gemacht. So, und wenn du sagst, okay, das, wie wir eigentlich die letzten 30, 40, 50 Jahre unterwegs waren, immer gucken erst, was andere machen und dann machen wir was und dann machen wir es auch mit Bedacht und langsam, das sind wir nicht mehr. Und das ist dann auch wirklich so, dass wir die Organisation auch wirklich teilweise bis aufs Letzte auch ausdehnen, also auch wirklich an die Grenzen und Kapazitäten gehen. Und Anne weiß das gerade, weil wir auch mit der Organisation sprechen, bis wann müssen wir das Ganze einführen? Und eigentlich war Plan erster nächsten Jahres mit dem ERP-System, dann haben wir das in der Geschäftsführung besprochen und dann auch nochmal gesagt, sage ich euch, das klappt nicht, wenn wir den Test in die Winterphase machen, weil in dem Handel, da wo ich ja vortätig war, für die es ja prima dann läuft, ist das gerade der Q4-Bereich, wo wir am meisten Arbeit haben. Das würde nicht klappen. Wenn, müssen wir es davor machen. Wir haben uns entschieden dafür, das davor zu machen. Und das heißt natürlich, dass die Organisation an die Kapazitätsgrenzen angeht und teilweise auch drüber hinaus mit dieser Form. Und zum Glück ist es dann ein kleiner Schritt, den wir nur gehen, dass dann die entsprechenden Kapazitäten dann auch dafür bereitgestellt werden und dass diese Dinge dann auch angegangen sind.
Klingt nach einer großen Herausforderung für eine Organisation, die 30, 50 Jahre lang im traditionellen Bereich unterwegs war und jetzt sich auf einen volatilen Markt, volatile Produkte, volatiles Geschäft einstellen muss.
Das auf jeden Fall. Und das haben wir gemerkt, als wir 2019 angefangen haben mit dem Internetgeschäft für Heizöl. War ähnlich wie damals, als ich bei Karstadt nochmal auch über das Internetgeschäft gesprochen hat. Der damalige Vorstandsvorsitzende, Herr Gérard, der hat dann gesagt, dieses Internetgeschäft, das überlebt nicht. Das wird in spätestens 3 Jahren ist das tot.
So ähnlich kam ich mir seit 2019 ja auch vor. Internetgeschäft, Heizöl verkaufen über das Internet. Das funktioniert nicht. Aber mach du mal ruhig. So ähnlich war das auch. Und ich fühlte mich dann auch genau stark wieder daran erinnert, als wir im Dezember letzten Jahres gesagt haben, wir wollen auf WhatsApp Heizöl jetzt verkaufen. Was? WhatsApp? Heizöl? Sag mal, du hast doch gerade jetzt schon an Internet gemacht. Also, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber die Herausforderungen müssen immer schneller. Der Zeitabstand, sich zu verändern, wird immer, immer kürzer. Ihr kriegt es mit 30, 40 Jahre. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen Internetgeschäft. 2019, boah, fürchterlich, böses Zeug. Dann haben wir es eingesetzt, gab auch sehr gut. Das heißt, im Gegensatz zu allen anderen haben wir extrem positiv, mehr als 1000 Neukunden pro Jahr machen wir darüber, ist echt gut. Und
dann von einmal jetzt WhatsApp innerhalb von jetzt 3 Jahre, ne? Also wo wir es eingesetzt haben. Das heißt, die Zeiten, sich anzupassen an den Markt, zu agieren zu müssen, werden immer, immer kürzer. Und ich glaube auch die Struktur auch hier anzupassen und so ein bisschen auch so eine globale DNA mit einzuleben. Das heißt, wir Deutschen sind ja eigentlich in unserer Art, wie wir sagen, wir wollen planen, wir wollen 100%. So, und die Zeit 100%, die haben wir nicht mehr. So ist das, was das Befinden von meiner Seite ist. Wenn wir 90% gut schaffen und schnell schaffen, dann lass uns das machen und dann in den 5 und 10, die dennoch übrig bleiben, dann das im Hintergrund machen. Aber wir müssen schnell und effektiv werden, damit wir in den Markt kommen.
Mir ist gerade noch ein Punkt zur Organisationsseite eingefallen. Den will ich nochmal eben einwerfen. Und Dirk ergänzt mich da gerne. Ihr habt ja eigentlich sehr unterschiedliche Geschäftsbereiche, die, wenn man sich die so betrachtet, denkt man gar nicht, dass die irgendwas miteinander zu tun haben. Durch verschiedene Schritte probiert ihr jetzt ja diese Geschäftsbereiche immer mehr zusammenzuführen, da Überschneidungen zu schaffen, ja, so eine Art Cross-Selling-Ansätze zu fahren. Willst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, wie ja, ihr da sozusagen die sehr getrennten Bereiche zusammenführen wollt?
Ja, sehr, sehr gerne. Also das Ganze, ich hatte erst in der Einführung gesagt, wo kommt eigentlich das her? Als wir im Handel tätig waren damals, also als ich den Handel übernommen habe 2019, war die Frage, Heizölgeschäft die nächsten 4 Jahre, 5 Jahre und es ist dann tot. Da habe ich mich sehr damit beschäftigt, wie können wir das machen, was haben wir eigentlich als Basis? Und als wir dann die Basis hatten mit knapp 40.000 Kunden, haben wir dann gesagt, oh, das ist eigentlich relativ viel und wir müssen eigentlich einen USP rauskriegen. Und dann habe ich ja erzählt gehabt, dass wir dann die Idee hatten, wenn wir auf der einen Seite Heizöl weniger verkaufen, brauchen wir ein Produkt, das den theoretisch ergänzt oder ersetzt, also substituiert. Und damit war halt Solar dann halt in der Idee drin. Und man sagt, oh, wenn wir dann unsere Kunden, wenn sie sich schon für was anderes entscheiden, aber dann können wir doch der Anbieter sein für das neue Produkt, für was sich entscheiden. Und dann bleiben wir in Kontakt und haben weiter einen ersten Ansprechpartner, weil der Halo-Effekt, den wir damit ja haben, wir haben einen guten Namen, wir haben eine gute Erfahrung, wir haben über Jahre eine Beziehung aufgebaut. Und nur weil diese Beziehung jetzt ein Produkt gerade nicht mehr das ist, was wir denen anbieten können, heißt es ja nicht, dass wir das Positive, was die Attitüde zu uns verbindet, auch das Denken, warum man sich für etwas entscheidet, verlieren sollten. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir es halt aufbauen, hatte ich erzählt, mit den Bereichen Solar und Haustechnik. Die Grundidee ist aber trotzdem noch die alte, die wir halt da entwickelt haben. Wenn wir eine gute Beziehung im Dialog, die ja der Verkauf von Heiz und Mama, weil die rufen an oder wir schreiben E-Mails, ist ja immer ein Dialog gewesen, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn wir da einen guten Dialog haben mit den Endverbrauchern, wenn sogar Oma Erna sagt, ey, ich lege den Schlüssel unter den Blumentopf, du kannst ihn rein und Heizöl füllen. Das ist eine Beziehung, die auf Vertrauen aufgebaut ist. Wenn wir dann sagen, liebe Oma Erna oder liebe Familien so und so, wir haben euch das gemacht, wir kümmern, ihr habt Erfahrung mit uns. Wir sehen gerade, eure Heizung ist ziemlich alt. Wir haben jetzt einen neuen Bereich, Haustechnik, da kommt einmal jemand vorbei und kann sich damit beschäftigen und dementsprechend gegebene Gefahren auflösen. Oder Heizöl habt ihr, könnt ihr nicht auf synthetisches Produkt umsetzen, weil dann tut ihr was für die Umwelt, für die CO2 und gleichzeitig aber was für euch, weil die Schlacke ist nicht mehr drin. Können die Future-Fuels-Leute euch da mal beraten? Oder ihr seid hier auf dem Dorf, euer Haus steht, hat eine Südanlage, wollen gar nicht oben PV machen, wir machen eine Verbindung, dass wir eine Ölhybridheizung machen. Sprich, synthetischen Kraftstoff nachhaltig mit einer Solarheizung können wir das verbinden eventuell oder mit Solarstrom. Oder dann sogar noch einen weiteren Schritt. Ihr habt eine Südlage, ihr seid aber hier irgendwie weit weg vom Schuss. Eine Ölheizung ist gut, synthetische Kraftstoffe, aber wir können die Wärmepumpe noch hinzufügen. Auch ein ganzheitliches Produkt, dass wir dann 3 Bereiche sogar dazu holen. Wir haben den Heizölbereich, wir haben den Solarbereich mit der PV, wir haben die Haustechnik mit der Wärme, können das nachher verbinden und weiter mit Dialog bleiben und sagen, ganz ehrlich, lieber Kunde, du bist jetzt über 20 Jahre bei uns, hast dich jetzt für eine PV-Anlage entschieden, du hast dich jetzt sogar noch für eine Wärmepumpe entschieden und kaufst noch unser synthetisches Fuel. Ey, das ist großartig, wie du mit uns arbeitest und wir freuen uns, dass du unser Angebot annimmst. Wir geben was zurück, geben dir die Blue Card und du kannst an der Tankstelle jetzt bei jeder Tankfüllung, die du hast, für 1 Jahr 2 Cent günstiger fahren. Und schwupp, seht ihr mit, haben wir den gesamten Bereich des Lebenszyklus mit einem Kunden denn in einer Kommunikation, in einer Datenbank hereingepackt, wo wir mit denen in Kommunikation treten können, wo wir denen aber auch ein Benefit, eine Win-Win-Situation für beide aufbauen können. Und das ist das eigentlich letztendlich, was wir wollen und was wir eigentlich auch zukünftig engagieren wollen. Und das kann natürlich in allen Bereichen funktionieren. Das heißt, wir können von der Tankstelle in den Solar, von der Tankstelle in den Haustechnikbereich gehen. Umgekehrt auch, wenn wir Kunden für die Haustechnik begeistern, sagen, ey, wir wurden gerade angerufen von jemandem, der spielt mit den Gedanken, seine Ölheizung wegzubringen, hat aber gesehen, er muss eigentlich nur was ausgetauscht werden und kann danach mit synthetischen Fuels beladen werden. Aber trotzdem, PV machen wir trotzdem. Es kann in allen Sachen funktionieren. Es funktioniert aber nur, wenn wir unser Datensystem so gut aufbereiten, dass die Stakeholders auf diese Information zugreifen können, wenn diese Sachen ausgewertet wurden und wenn wir mit der Auswertung der Daten auch arbeiten. Daten sammeln können alle. Daten analysieren vielleicht die nächsten, aber Daten denn interpretieren und daraus Maßnahmen ableiten, das ist das, was eigentlich nachher den Erfolg garantiert. Und dafür brauchen wir wiederum die Zusammenarbeit mit euch, dass das alles gut funktioniert, dass die Implementierung von diesen Systemen nachhaltig ist. Nicht, dass wir Insellösungen bauen, die dann wieder sagen, oh, hätten wir damals mal nachgedacht, dann hätten wir das oder so gemacht, hätten wir damals schon mal da, sondern nein, dafür brauchen wir genau jemand wie euch, der sagt, okay, wir bauen das, aber dann müsst ihr auch gleichzeitig über, was kann dann 20, 25 oder 24 an Need entstehen, die wir jetzt schon damit aufbauen können.
Ja, sehr spannend. Das also klingt für mich auch nach einer Organisationsherausforderung, die mir bekannt vorkommt, weil es also, wenn dann die Organisation nicht zusammen an diesem Fortschritt arbeitet, heißt es ganz schnell, oh, die PV-Abteilung, die klaut mir meine Heizungskunden und die Future Fuels-Abteilung klaut mir meine PV-Kunden, die wollen sich gegenseitig kannibalisieren. Und wenn man dann nicht zusammenarbeitet und sagt, wir verkaufen ja ein Produkt mit vielen, vielen Teilen und der Kunde steht im Fokus, dass da ganz schnell da zu Reibungen in der Organisation kommen kann, wo man vorsichtig sein muss.
Das sind genau die Herausforderungen, die wir dementsprechend haben und wo wir auch an die Wachstumsschmerzen rankommen werden. Und das ist halt wichtig, dass die Integration gut passt, also der Systeme. Die müssen harmonisieren. Wenn die nicht funktionieren, kommt wieder Frust bei den Leuten aus, dann passt das nicht. Und vor allen Dingen, eines der wichtigsten Schwachstellen dieses Ganzen, auch wenn wir später vielleicht noch KI dazu einsetzen, einem CRM-Tool und ähnliches, ist der Mensch nachher. Wir müssen die Befindlichkeiten rauskriegen. Wir müssen ein Selbstverständnis für die Marke rauskriegen, dass wir eine Marke haben und diese Marke leben. Und das ist immer das, wo ich immer sage, ich habe das Vergnügen gehabt, für amerikanische Unternehmen zu arbeiten, was die perfekt können, wenn man mit einem Nike, mit einem Adidas, ich war bei Warner Brothers, die leben ihre Marke, die leben ihr Produkt. Und das ist wieder diese Passion, die du brauchst. Und das ist, finde ich, eins der großen, na, Geheimnisse ist es ja nicht, aber sagen wir mal, die eines der großen Bricks für den Erfolg dieser Unternehmen. Die gemeinschaftliche Attitüde und die Einstellung zu ihren Produkten, die Leute dazu befähigt, über ihre Grenzen hinauszugehen. Sei es im Gedanken, sei es in ihrer Arbeit, sei es in ihrem Engagement oder ihrer Attitüde. Und das ist eins der größten Bereiche, die wir hier auf jeden Fall im Haus angehen müssen. Das ist die größte Herausforderung, die ich sehe.
Diese Leidenschaft merkt man dir auf jeden Fall an. Das finde ich, kommt ganz klar rüber. Und du hast vorhin auch von Mindshift und den technologischen Innovationen gesprochen, dass das auch miteinander zusammengehen muss und beides einfach gut integriert sein muss. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Future Fuels eingehen. Du hast eben gesagt, du hast bei dir im Hintergrund ein Motorrad. So, ich werde nachher auch im Blog nochmal einen Screenshot posten, dass es vielleicht nochmal zu sehen ist. Und du hattest im Vorgespräch erzählt, dass ihr in der Rennsport oder im Rennsport aktiv seid, dass ihr Treibstoffe für verschiedene Rennserien liefert. Magst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Also angefangen hat es damals, als wir mit GTL angefangen haben, haben wir die mit synthetischen Kraftstoffen und Diesel, haben sehr viel darüber Werbung gemacht, Kommunikation. Ich habe viele Referate gehalten und dann hatte ich einmal mal einen Anruf von Toyota bekommen und der Jörg Mettin damals, der hat gesagt, Dirk, ich habe ganz viel gesehen, Diesel und super toll und schick mal was zu. Dann habe ich dem was zugeschickt, hat er getestet, oh, super klasse. Der kannst du das Ganze auch für Benzin. Wenn ich für Diesel habe, kriege ich bestimmt auch für Benzin. Habe erstmal ja gesagt in meiner, wie heißt das schön? Nein, habe ich schon, wenn ich morgens aus dem Bett komme, wenn ich meinen Fuß raussteige, kann ich doch mit einem Ja an weiterarbeiten. Das heißt also, ich habe den Jörg gesagt ja und mit dem Auflegen dachte ich, habe ich aber was gemacht. habe mich dann erstmal intern ganz viel mit meinen ganzen Kontakten ausgetauscht und wir hatten einen tollen Kontakt zu CAC und dann habe ich den René Steitsch mal gesagt, René, wir beide haben uns mal irgendwann kennengelernt oder Benzin gesprochen und wir hatten da auch gesagt, was für Barrikaden es gibt. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch die Barrikaden einreißen. Ich habe Interesse dran, die einzureißen. Du hast eine Technologie und ich habe auch noch einen Kunden, der hat auch Bock dabei. Lass uns da was machen. Und dann haben wir dann gesagt, haben uns zusammengesetzt mit Toyota und mit CRC und dann haben wir gesagt, okay, das ist super klasse, dann lass doch mal einen Förderantrag stellen an die Bundesregierung, dass sie eventuell, weil es auch damals ganz wichtig war, was können wir für die Zukunft machen, uns für Renewable Fuels entscheiden. Und die Bundesregierung hat uns eine Absage gegeben und gesagt, war alles ist nicht technologiereif und es macht alles keinen Sinn und wir wollen eigentlich nur Elektro und Verbrenner aus. Und dann haben wir gesagt, aber selbst wenn es einen Verbrenner ausgibt und BV und aber ist technisch alles das, was ihr euch vorstellt, ist rein mathematisch nicht lösbar. Wir kriegen das nicht hin. Selbst wenn wir immer nur noch BVs verkaufen, 2035, haben wir immer noch ganz viel Altbestand und der muss auch geschützt werden. Und das sind Millionen von Fahrzeugen, die dann trotzdem einen Fuel brauchen. Und das bis 2050, das ist also, bitte, mach doch auch da diesen Bereich möglichst CO2-neutral. Lass dich nur sagen, das Endprodukt, also das sind wieder dieses typische 100%, was wir vorhin noch hinschneiden haben, weil lass doch auch die anderen Zwischenberichte angehen. Und nein, haben wir halt keinen Zusatz bekommen. Und mein Ehrgeiz war so dann geweckt worden, dass ich gesagt habe, dann muss ich denen zeigen, dass das geht. Und dann habe ich René gesagt, René, hast du Lust dazu mitzumachen? René war genauso, sagt ja, der auf jeden Fall, er hatte genauso einen Ehrgeiz. Und Jörg war ein Motorsportler durch und durch. Ich dachte, okay, ich mache mit. Und dann haben wir drei uns das Projekt Race to E-Fuels gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt. Und entgegen allen dem, was alle sagen, alle NGOs, es gibt das nur in kleinen Reagenzgläsern, es gibt das nicht in, es ist nicht taugig. Haben wir angefangen, es zu produzieren, haben wirklich Massen davon produziert. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das kommunizieren, auch nach vorne. Wir haben dann gesagt, okay, 2022 Nürburgring starten wir damit. Das ist die beste Plattform. Wir wollen 24 Stunden. Wir wollen den Leuten zeigen, es ist belastbar. Es kann produziert werden in genügend Mengen. Es ist drop-in-fähig. Es ist sogar so gut, dass es in den Teilen besser ist als fossilen Produkt. Wir gehen in diesen Bereich. Und dann haben wir produziert, gebaut und getan. Meine Geschäftsführung anfangs hat gesagt, ja, wollen wir mal. Das war jetzt viel Veränderung, die sie da wollen. Ja, ich sagte, ja, ich brauche ein bisschen Geld. Okay, wir geben ihnen ein bisschen was. Aber wir sind da eigentlich nicht so von überzeugt, aber wir geben ihnen was. Das war natürlich gut. Musste ich natürlich erstmal gegen interne Widerstände, ja, Winterwiderstand weiß nicht, aber gegen Bedenken angehen. Und selbst drei Wochen noch vor dem Start am Nürburgring war unsere Geschäftsführung nicht vollends überzeugt, dass es klappt. Dann eine Woche vor dem Start habe ich dann Jörg gesagt, Jörg, ich habe die 2.500 Liter fertig für dich, für deinen 24-Test im Labor. Ich schicke sie dir zu. Dann hat er gesagt, okay, Dirk, ich brauche sie ganz dringend. Dann haben wir den Donnerstag vor dem Rennwochenende, also eine Woche, wir hatten noch 8 Tage Zeit, das anzuliefern in Nürburgring. Dann haben wir es dann in Holland angeliefert. Dann haben wir das 24-Stunden Dauerlauftest im Labor gemacht. Am Freitag, also 7 Tage vor Anlieferung, gab es dann den Befuss aus London. Motor hat gehalten, funktioniert. Wer schickt bitte alles, was du hast, am Nürburgring. Freitagabend alle angerufen, wir müssen das Zeug jetzt zum Nürburgring kriegen. Fahrer organisiert übers Wochenende. Montag die Abfüllung. Dienstag den Tankwagen an Nürburgring. IBCs geholt, mit dem ADAC verhandelt, wo wir es hinkriegen. 4 IBCs am Nürburgring aufgestellt. Donnerstag kam der Wagen an, Freitag haben wir es eingefüllt, Samstag waren wir bereit zum Fahren. Dann gesagt, wenn wir die erste Runde schaffen, haben wir alles geschafft, was wir eigentlich wollen. Wir haben alles geschafft, wir haben gezeigt, wir können es in Massen produzieren, der Motor hält, wir müssen eine Runde nur schaffen, eine Runde nur. Dann hat er die eine Runde geschafft und wir haben es geschafft, er fährt und es läuft alles und dann noch die zweite, die dritte und von einmal sind wir weiter, der hat eine Stunde gefahren und 23 Uhr waren wir von einmal erster Platz in der Kategorie AT, also für alternative Treibstoffe. Und wir waren völlig aufgelöst. Wir haben, ich glaube, ich habe 4 Flaschen Sekt getrunken. Ich konnte mich nicht mehr einkriegen. Der Druck fiel ab. meine Geschäftsführer da waren, wir hatten Partner dabei. Wir hatten eine blaue Wand auf der Strecke, weil wir vorher das waren, alles mit Nordöl. Und um 12 Uhr nachts bin ich dann einmal kurz in den in meinen Sitz dann in der Lounge zurückgefallen hat, ey, es funktioniert alles. Und dann um 3 Uhr nachts klingelt mein Telefon, Auto ist in der Box. Ich sage, scheiße, der Motor. Nee, wir haben einen Unfall.
Motor läuft auch. Oh, ein Unfall, das ist ja gut. Wir sind im Kiesbett, ja, das ist scheißegal. Solange der Motor läuft, ist gut. Und ja, da mussten wir tatsächlich raus und dann wurden wir in der Box, wurde dann abgehalten, dann ist da hinten einer raufgefahren und dann am Kiesbett kaputt. Und da musste der hinten der Schwelle ausgesetzt worden, der Kühlergrill vorne auch ausgesetzt werden. Hinten die Motorhaube war bisschen defekt gewesen. Der Auspuff ist zugegangen, den haben wir dann aufgespreizt und so etwas. Und danach puren sogar noch besser. Und ja, wir haben den 3. Platz gemacht zum Schluss. Das war richtig klasse und waren dann bestätigt, dass das klappt. Haben dann auch die Ergebnisse Herrn Dr. Wissing mitgeteilt, auch dass das alles funktioniert, um ihn auch seine Strategie dann auch mit Fakten zu belegen, dass halt E-Fuels funktioniert. Und dann haben wir dann auch das im 2. Jahr begründet und dann kam BMW auf uns zu, um jetzt auch den Bogen zum Motorrad zu schlagen und haben dann eine ähnliche Frage gestellt wie Jörg. Dirk, kannst du das auch für 102 und für ein Motorrad? Aber ich muss euch nicht sagen, was ich gesagt habe.
Natürlich.
Hab dann wieder aufgelegt und hab gesagt, oh, jetzt muss ich aber mit Lutz reden. Und das ist der blendet. Das heißt, Lutz, ich habe mit BMW gesprochen und Lutz entdeckt, du hast noch nicht Ja gesagt. Egal, was das war, du hast doch nicht Ja gesagt. Doch, Lutz, ich habe Ja gesagt, wir kriegen auch 102 hin. Ja, und dann innerhalb eines Jahres, also letztes Jahr, also im Februar, haben wir dann BMW gesagt, wir machen es. Und haben dann wirklich bis Oktober mit BMW Hand in Hand gearbeitet und Kraftstoffe gemacht und dann angerufen und der Martin von BMW, ein Stressmeeting, ihr kennt es ja, einen Sprinttest. Wir haben dann weiter an den Bestandsmaterialien gearbeitet, also mit grauem Methanol, um halt die Formulierung hinzukriegen, weil ich immer noch gesagt habe, egal was für Methanol ich einsetze, das Ergebnis hinten ist das gleiche. Und dann hat der BMW-Mensch etwas getan, wofür ich ihn echt dankbar bin, auch Thomas von Westberg von BMW und die Freiberger, denn die dabei waren, BMW haben dann gesagt, Dirk, wir vertrauen dir. Und nochmal, wir arbeiten gerade mal 9 Monate zusammen. Ja, wir vertrauen dir. Ihr kriegt das hin, weil der Sprit, den du hinten rauskriegst, der ist gut. Du musst bloß dafür sorgen, dass du die Isotope nachweisen kannst. Dann haben wir in der 2. Novemberwoche den ersten Blend bekommen. Dann war er fertig, 102 Oktan. So, wir hatten aber keine Zeit mehr, gerade sehr eigenständige Tests zu machen. Weil wir sie ja einreichen müssen, versenden müssen. Das muss dann fertig sein. Das heißt, wir haben einen rechnerischen Wert genommen und dann saßen wir wirklich alle in diesem Stresstest zusammen und sagen wir jetzt BMW ab oder nicht, weil es nur rechnerisch, wir konnten es nicht mehr nachweisen. Dann war es wirklich so, ab und zu muss man, glaube ich, mutig sein. Und ich glaube, ich habe alles riskiert, was irgendwie geht. Ganz viele graue Haare habe ich ja bekommen. Also ich rufe Sepp an und sag Sepp, ich schaffe es. Ich glaube an unsere Arbeit. Und ich sage Sepp auch, wenn nicht, tut es mir leid, aber ich glaube zu 99% an meine Arbeit und haben es weggeschickt. Dann gab es ein E-Mail von dem Institut, was für die FIM das testet. Wir sind in Ferien. Kein Test möglich. Ich sagte, oh, liebes Institut, habt dann angerufen, Handynummern irgendwie rausgeredet. Ich brauche nur eine Bestätigung, dass es bei euch eingegangen ist. Das reicht der FIM, dass es eingegangen ist bei euch. Denn die FIM angerufen am 29. Dezember. Reicht euch das wirklich, dass ihr den Eingang habt? Am 30. habe ich Bestätigung bekommen. Es reicht uns. Und am 30. abends habe ich die Bestätigung von dem Institut. Hier habt ihr das. Und ich bin dann am 31. wirklich mit der letzten E-Mail habe ich das beiden geschickt und alle beide haben es mir bestätigt. Ja, uns reicht das. Jetzt brauchen wir nur die Ergebnisse. Und als ob sich irgendwie so, man mag glauben an Gott oder nicht, aber an den 3 Königen habe ich den Befund bekommen, 43% Renewable. Und ja, glauben Sie, kriege ich immer noch Gänsehaut, so ein bisschen Tränen in den Augen, wenn man das so berichtet. Da haben wir es geschafft gehabt und da waren wir waren alle so happy, dass uns ist so ein Stein, BMW war happy, sind sofort, wir haben die Sachen nach Australien geschickt. Mit Luftfracht, weil es nicht mehr mit Chip geht, haben da die Tests gemacht.
Sind gut gefahren, sind richtig gut gefahren, aber dann ist irgendwie der Motor kaputt gegangen, dachten wir, es lag an uns, lag aber an was anderen. Haben aber schon gut performt und ab dann, ey, ihr könnt es nachgucken, nur noch Siege. Nur noch Siege mit unserem Fuel. Wir haben Benchmark gelegt, wir sind das beste Produkt in der Branche gerade. Und Platz 1 mit unserem Toprak mit BMW in der WSBK, das letzte Wochenende in Italien, 3 Rennen, 3-mal gewonnen, 3-mal Startziel. Ich kann euch sagen, das letzte Jahr mit allen dem Wochenendarbeiten, mit allen dem, was war, es hat sich gelohnt, genau jetzt an dieser Position zu sein, um die Weltmeisterschaft mit unserem Kraftstoff zu fahren. Und ganz ehrlich, wenn ich Weltmeister werde mit dem Kraftstoff, ich glaube, ich werde eine Woche lang nur im Koma liegen.
Und danach müssen wir uns nochmal unterhalten dann. Musst du ja den. Ja, das ist eine echt tolle Geschichte. Ich glaube, man hat das Strahlen, das du die ganze Zeit im Gesicht hattest, auch gehört an der Stimme. Es ist wirklich spannend, was ihr da erlebt und erreicht habt. Und du hast jetzt ganz viel über organisatorische Herausforderungen gesprochen, über Herausforderungen auch im Produkt, wie ihr die Herausforderungen überwunden habt, wie ihr auch den Beweis angetreten habt, dass es alles funktioniert. Vielleicht noch einmal zum Abschluss. Was wünschst du dir denn oder was bräuchte es an Rahmenbedingungen? Du hast von den externen Gravitationskräften gesprochen. Wie müssten die denn ziehen? In welche Richtung, damit Future Fuels, damit das ganze Produkt in der Bereich einfach wirklich auch in die Breite getragen werden kann? Ne? Damit es wirklich auch genutzt werden kann in den vielen Varianten, die du angesprochen hast.
Wir hatten, vor 3 Wochen war es, glaube ich, da hat Herr Dr. Wissinger zur 2. Runde des E-Fuels Forum in Berlin eingeladen. Da sind dann halt Vertreter aus allen Ländern, die er dann immer dazu dann halt einlädt. Japan, China, dann die Kollegen aus Italien, Schweden, Dänemark, waren viele dabei, aber auch viele bei uns in Deutschland, haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Was muss eigentlich jetzt passieren, damit das da weitergeht? Und diese Forderungen waren ziemlich gleich von allen. Es muss eine politische Stabilität geben. Und zwar in Europa, vor allen Dingen auch in Deutschland. Viele haben darüber genau berichtet, dass es diese Stabilität nicht gibt hier. Wir kämpfen gegen die Amerikaner, die ihren heimischen Markt eine Stabilität geben. Die Chinesen haben von vornherein schon gesagt, wir gehen alle Themen an. Wir machen E-Fuels, wir machen Methanolprodukte, wir machen BEVs, wir machen alles. Aber wir sind offen dafür. Die Japaner von vornherein schon, die einzigen, die sich damit schwer tun, technologisch offen zu sein, also Multi-Pathways sozusagen danach zu gehen, sind wir. Und die Forderung in diesem E-Fuels-Gremium von den KIT, von vielen, auch von den Universitäten und wie sie da alle sind, liebe Regierung, schafft es bitte, dass es eine politische Stabilität gibt, eine Planungssicherheit für die Anlagenbauer von 15 bis 20 Jahren, weil sonst klappt das nicht, weil bis dahin müssen diese Anlagen dementsprechend laufen. Ihr müsst eine Anschubfinanzierung dementsprechend geben für die First-of-Kind-Anlagen, weil jede Anlage, die das erste Mal gebaut wird, wird immer teurer sein als die, die danach folgen. Ihr müsst dementsprechend Anschubsfinanzierung ermöglichen, ihr müsst den Vater machen, ihr müsst die rechtlichen Rahmenbedingungen zulassen. Und das sind eigentlich die Dinge, die, wo wir von Gravitationskräften außerhalb sprechen, dementsprechend da sein müssen. Es müssen Planungssicherheiten sein. Die Anlagenbauern wie wir, wenn wir so eine Anlage halt bauen wollen, die wir halt in Niedersachsen bauen wollen, wo du sagst, okay, die ist für 15, 20 Jahre, muss das laufen, damit das überhaupt damit ein Business Case rechnet. Es müssen politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es müssen dementsprechend Fördermöglichkeiten geben, um das Risiko abzumildern, in diesen Bereich reinzugehen. Und es muss vor allen Dingen auch kommuniziert werden, dass eine Multi-Pathway-Strategie möglich ist. Also, dass wir technologisch genauso wie die Japaner und Chinesen und Amerikaner sagen, das, was sich ökologisch und ökonomisch umsetzt, gerade diese Kombination, das sollten wir einsetzen. Und wir sollten vor allen Dingen dran denken, dass da ein Professor ganz clever auch anschaulich berichtet. Er hat dann gesagt, stellen Sie sich einfach vor, wir haben Flaschenhals und wir wollen hier unten CO2-neutral sein und wir haben ein Flaschenhals, da ist jetzt nur BEV drin, da kriegen wir wenig durch. Aber wenn wir sagen, wir stellen da noch eine Flasche hin, da ist Wasserstoff, da stellen wir noch eine Flasche hin, die ist E-Fuels oder stellen wir noch eine Flasche in diesen Diesel mit HVO, dann ist doch klasse, dann haben wir mehrere Flaschenhälse, wodurch dementsprechend das durchgehen kann und der Output ist viel höher. Und je nachdem, welcher Flaschenhals nachher größer wird, umso schneller erreichen wir unsere Ziele. Und das fand ich ganz, ganz toll plastisch erklärt, auch wirklich den Leuten das aufzuzeigen, dass nicht das eine das andere ausschließt. Das sagt ja keiner. Also alle, die sich eigentlich nicht ideologisch, sondern mit dem lösungsorientierten Ansatz befassen, sagen, lasst uns jeden Pfad gehen. Jeder Pfad, den wir dementsprechend gehen können, ist der richtige Pfad. Und lasst uns von der Begrifflichkeit das Richtige nutzen. Lasst uns nicht permanent von einer Dekarbonisierung sprechen. Dekarbonisierung ist ja in der Hinsicht falsch, weil wir wollen eine Defossilisierung. Also lasst uns bitte das rein wissenschaftlich machen. Lasst uns da eine Defossilisierung, das, was in der Erde ist, da sind wir uns alle einig. Lasst das drinnen bleiben, aber lasst Kreislaufsysteme mit dem CO2 machen. Und vielleicht lasst uns, wenn wir zu viel haben für ein Kreislaufsystem, das, was wir zu viel haben, wieder zurück in die Erde machen. Aber lasst uns eine CO2-Kreislaufwirtschaft eingehen. Gepaart mit PV, mit Wasserstoff, mit allen anderen Möglichkeiten. Und dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Ja, ich wollte Christian dazu holen, weil er ja auch in dem Bereich ist, wo ich einmal sage, so, Christian, korrigier mich bitte, wenn ich da denn doch wieder zu Fakten validiert bin, aber ich glaube, das ist der einzig richtige Weg.
Nee, völlig richtig. Also ich stimme dir voll zu, dass also gerade eben Planbarkeit muss von der Politik irgendwie gegeben sein. Es kann nicht sein, dass Unternehmen schon damit rechnen, wenn ich jetzt etwas entwickle, dass ich sage, ach, aber da politisch wird sich sowieso noch was ändern, also lasse ich es lieber. Wenn da keine Investitionssicherheit, Planungssicherheit ist, dann ist das einfach sehr viel schwieriger, Gelder und irgendwie Kräfte zu sammeln, um in fortschrittliche Technologien zu investieren. Und ich glaube, das ist die Hauptherausforderung der Politik oder Aufgabe der Politik jetzt zu sagen, wir schaffen Planungssicherheit. Und da die Politik ja auch vor einer großen Herausforderung steht, irgendwie diese ganzen Technologien verstehen zu müssen und irgendwie die auf dem Stand der Wissenschaft zu bleiben, bleibt ihnen nichts anderes übrig zu sagen, das muss innovationsoffen sein. Entwickelt bitte das, was ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Und das sind die Rahmenbedingungen und die stehen jetzt auch für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Und dann wird sich daraus rauskristallisieren, was das beste Produkt ist oder was die beste Kombination von Produkten ist, die irgendwie zu einer ökonomisch sinnvollen Lösung beitragen.
Das waren noch wunderbare Schlussworte. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, das Ziel verfolgen wir alle gemeinsam. Es gibt verschiedene Wege, wie wir dahin kommen. Wir müssen uns auf einen gemeinsam einigen. Politik, Wirtschaft und weitere Verbände, die es da gibt. Ich bedanke mich, Dirk, für deine Zeit, für deine Energie. Ich bedanke mich bei Anne und bei Christian. Das war total spannend. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fanden das ebenso. Weitere Infos gibt es natürlich in den Shownotes und bei uns im Blog der MGM Consulting Partners. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns irgendwann nochmal hören. Bis dahin sage ich vielen Dank und bis bald.